Ja, wir haben gebetet, dass Gott uns durch sein Wort segnen möge. Wir haben auch darüber gesungen. Und wir werden heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 5 bis 25, genauer betrachten. Wir wollen ganz bewusst eine Gemeinde sein, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Es werden hier nicht in erster Linie politische Themen behandelt, ja, irgendwie gesellschaftliche, sondern wir schauen auf das Wort Gottes, um von dort her Antworten für unser Leben und darüber hinaus zu bekommen. Und es geht heute, wir fangen ja beim Lukas-Evangelium an, also haben wir ja gestartet mit letztem Sonntag und jetzt geht's weiter. Und heißt es, Glauben, Zweifel und Staunen im Leben des Priesters Zacharias, einem alten Mann des Glaubens. Also Zacharias sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Er war ein Mann des Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Routine. Dein Wecker klingelt und wie jeden Morgen haust du ihm auf den Kopf, stehst stumm auf, schleppst dich ins Bad, alles ist an Ort und Stelle, Waschlappen, Seife, Zahnbürste und so weiter. Alles geht so seinen gewohnten Gang. Man erlebt keine Überraschung, keine Veränderung. Es sei denn, dass die Frau aufgeräumt hat, aber gut. Glaubt ihr, dass das auch im Glauben an Gott so sein kann? Routine, darum geht's. Wie ist das Leben mit Gott geregelt? Geregelt klingt ja schon sehr seltsam. Hat dein Leben in der Gemeinschaft mit Gott gewisse Regeln? Zum Beispiel beten, Bibel lesen, Sonntagsgottesdienst. Nicht, dass Gewohnheiten oder Regeln grundsätzlich schlecht wären. Es ist doch gut, morgens regelmäßig sich zu waschen, oder? Und trotzdem, wenn wir nicht aufpassen, kann alles zu einer Gewohnheit werden, zu einer Routine werden und wir können in die Zacharias-Falle geraten. Ja? Was ich damit meine? Wir werden es noch sehen. Es geht heute um Glauben, Zweifeln und Staunen im Leben des Zacharias. Der Bibeltext, um den es geht, steht in Lukas 1, wie schon gesagt, 5 bis 25. Wir werden ihn Stück für Stück gemeinsam betrachten und sehen, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte. Einmal. Da heißt es, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abjas und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Dieser kurze Abschnitt wimmelt gerade von geschichtlichen Fakten. Da wird von Herodes gesprochen. Herodes der Große regierte von 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Das bedeutet, dass der Herr Jesus auch nicht im Jahre 0 geboren ist, sondern man nimmt an, so zwischen 4 bis 7 vor Christus ist Jesus geboren. Klingt zwar seltsam, ist aber so. Dann wird Zacharias und Elisabeth genannt. Ein Ehepaar, die beide von den Nachkommen Aarons abstammen, der Priester sowieso und Elisabeth hier wird direkt genannt als Kind einer Priesterfamilie. Also sie war ja von den Töchtern Aarons, so heißt es. Weiter heißt es hier, Zacharias diente in der Abteilung Abjas. Hängt damit zusammen, ungefähr 1000 Jahre vorher hat der König David so einen Priesterdienst eingeteilt. So, in 24 Abteilungen, kann man sich auch merken, erste Chronik Kapitel 24 sind die 24 Abteilungen der Priester zu finden, wer es merken möchte. Gut, und da wird also alles aufgeteilt und da gibt es eben auch diese Abteilung Abja. Jetzt ist sie dran und von der Abteilung Abja war es jetzt Zacharias, der dann in den Tempel gehen durfte, um seinen Dienst dann zu verrichten. Wir sehen, Lukas bemüht sich, genau zu berichten. Auch wenn wir dann später von Engeln lesen, von Wundern hören, die Bibel will als geschichtliches Buch verstanden werden. Ja? Es geht hier um Geschichte. Gott spricht in die Geschichte hinein und kümmert sich dann nicht darum, dass was Ungewohntes und Außergewöhnliches auf einmal passiert, dass der Mensch auf einmal was Fantastisches oder Wunderbares, ja, dass er ein Wunder Gottes erlebt. Geschichtlich fängt es an und geschichtlich soll dann auch weiter gelesen und geglaubt werden. Also, dass das Tatsachen sind, Fakten. Nun lernen wir Zacharias und Elisabeth etwas näher kennen. Was war denn ihr Leben? Wonach richteten sie sich denn aus? Schauen wir den nächsten Abschnitt an. Sie waren aber beide gerecht vor Gott, so heißt es hier, und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Okay, das wird auch erwähnt. Von ihnen wird gesagt, dass sie beide gerecht vor Gott waren. Wie konnte denn ein Mensch, der im Alten Testament lebte, gerecht vor Gott, dem Richter sein? Also wir müssen immer es auch so überlegen, wenn es hier heißt, gerecht vor Gott, dann ist Gott der Richter, der dann dieses Leben beurteilt und der würde dann sagen, du bist gerecht, ich werde dich nicht verurteilen. Also, ich habe Folgendes festgestellt, drei Dinge braucht der Mann und die Frau, es sind drei Dinge. Einmal, ein Gerechter vor Gott muss Gott natürlich völlig vertrauen, muss sein Leben ihm anvertrauen, muss sein Leben unter die Führung Gottes stellen, das ist klar. Ohne die Herrschaft Gottes in seinem Leben zu akzeptieren, anzunehmen und darin zu leben. Ohne dies gibt es keine Gerechtigkeit vor Gott. Gott hat uns Menschen geschaffen, um mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Das ist der Sinn unseres Daseins. Genauso, wenn du einen Kugelschreiber in der Hand hast, der wurde von einem Menschen geschaffen, damit der Kugelschreiber einem Menschen dient, der ihn nimmt und damit schreibt. Genauso ist auch unser Leben. Wir sind geschaffen, um in Beziehung mit Gott zu leben. Gut, erstens. Zweitens, er richtet sich, jetzt geht es hier um den alttestamentlichen Gläubigen, ja, er richtet sich nach den Geboten Gottes aus, und diese gab es zu Hunderten, hier, Altes Testament und Neues Testament, aber jetzt hier erstmal Altes Testament, zu Hunderten. Und jedes einzelne Gebot zeigt den Willen Gottes für sein Volk. Und wenn die Menschen das dann taten, sich nach den Geboten Gottes auszurichten, dann zeigten sie dadurch auch, dass sie Gott lieben, dass sie seine Worte und seinen Bund, den er mit ihnen gemacht hat, dass sie darin gerne leben wollten. Ja, und sie versuchten, Gottes Gebote genau zu befolgen. Aber es fehlt noch Nummer 3. Ja, und wenn sie eines übertraten, was ja passiert, immer wieder passiert, wenn Sünde in ihr Leben kam, dann galt es, ein Tier als Stellvertretung für das eigene sündige Leben zu opfern. Also es ging darum, ich habe gesündigt, Aber ich kann diese Sünde nicht mit einer guten Tat wieder wettmachen, denn gut soll ich sowieso sein. Ja, ich soll ja gut sein. Wie soll ich denn mit einer guten Tat was anderes wettmachen, wenn ich sowieso gut sein soll? Deshalb bedeutet das, du brauchst einen Stellvertreter für deine sündige Tat. Denn der Sündebezahlung oder der Sündesold ist der Tod. Das ist eine eiserne Regel Gottes. Wer gesündigt hat, muss sterben. Und Gott hat dann gesagt, aber dein Opfer, ja, kann für dein Leben, für dein sündiges Leben sterben. Deshalb, wenn du gesündigt hast, kauf dir ein Schaf oder sowas, ja, was eben für da zuständig ist, und schlachte es an deiner Stadt. Der gleiche Gedanke ist im Neuen Testament, der Herr Jesus starb für uns. Ja. Aber hier jetzt Altes Testament, beide waren gerecht vor Gott. Diese drei Dinge hatten sie im Blick. Sie hingen sich an Gott. Sie wollten nach seinen Geboten leben. Wenn sie sie übertraten, hatten sie geopfert. Und so hatte Gott gnädig auf sie sehen können. So heißt es ja auch hier im Bibeltext bei diesem Ehepaar, dass sie in allen Geboten und Rechtsbestimmungen Gottes lebten. Ja, also immer so, wir wollen das Gebot halten, haben wir gesündigt, haben wir geopfert. Ja, so ähnlich wie beim Händewaschen, wir wollen die Hände sauber halten, sind sie schmutzig geworden, werden wir sie wieder waschen. Und obwohl die beiden Gott dienten, so sehen wir es hier, ihn liebten und ihr Leben in seine Hand legten, hat Gott ihnen den Segen von Kindern verwehrt. Und sie stehen da in einer langen Leidenslinie mit Abraham und Sarah oder Isaak und Rebekka, Rahel, Hannah und sicher auch noch viele stumme, aber gläubige Personen, von denen wir hier nichts lesen. Alle Gläubigen wussten, dass Kinder ein Segen Gottes sind. So steht es auch in Psalm 127, Vers 3, was für diese Leute erst immer ein Stich im Herzen war, wenn sie das gelesen haben. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und dieser Lohn hatten sie nicht. Und sie litten darunter. Sicher schrecklich. Wer das nicht kennt, weiß nicht, was es heißt, kinderlos zu sein. Sie haben sicher lange für Kinder gebetet. Und jetzt sind sie alt geworden. Die Zeit des Kindergebärens ist vorbei. Biologische Uhr, die tickt halt und irgendwann ist Ende. Sie mussten mit diesem Schmerz, welcher ihr Leben begleitet, leben lernen. Weiter glaubten sie und weiter dienten sie Gott. Weiter richteten sie ihr Leben ja unter Gottes Führung ein und haben auch ihr Leben so angenommen und akzeptiert. Und nun kam der alte Zacharias, er bekam die Möglichkeit seines Lebens. Da heißt es, es geschah aber, als er, es geht hier um Zacharias, seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe war, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Nun soll der alte Zacharias, der sein Leben lang Gott gedient hat und so weiter, der auch Priester war, der sollte jetzt in den Tempel gehen, um dort den Gottesdienst zu verrichten. Im jüdischen Talmud steht, dass ein Priester während seiner ganzen Lebenszeit nur ein einziges Mal diesen Dienst tun darf. Ja? Müssen wir uns vorstellen, 24 Abteilungen, irgendwann kommt mal meine Abteilung dran, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Priester da waren, aber wenn das Los eben nicht getroffen hat, dann muss ich wieder warten und warten und warten, ja? Und jetzt bin ich alt geworden. Und jetzt hat er das Los seines Lebens, ja? Das war sicherlich der Höhepunkt in seinem Alter. Er darf in den Tempel gehen. Und zwar am goldenen Räucheraltar durfte er den Dienst verrichten innerhalb des Tempelgebäudes im Heiligen vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Dort stand er. Er räuchert im Tempel und das Volk versammelt sich vor dem Tempel und betet, solange er drin ist und seinen Dienst verrichtet. So steht es ja. Dass das Los auf ihn fiel, war schon einmalig in seinem langen Leben. Aber was jetzt er erlebte, war völlig außer der Norm. Das, was er jetzt erlebte, da wusste auch vorher kein Priester zu berichten. Da heißt es nämlich, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Zacharias, der über Jahrzehnte glaubte und Gott diente, wurde durch Gottes Güte auf neue Wege geführt. Das Los für den Dienst traf ihn. Auf diesem Weg erlebte er nun den Boten Gottes, der über sein vergangenes Leben spricht. Er spricht über die vielen Gebete, die er und sicher auch seine Frau an Gott richtete. Sie sind erhört. Unerhört. Diese Gebete hatten ein großes Thema. Und zwar, das Thema war treuer Gott. Wir erbitten von dir ein Kind, einen Sohn. Bitte, gib uns das. Über Jahre und Jahrzehnte. Warum gibt Gott jetzt diesen beiden einen Sohn? Sicher, weil Gott seinen Plan erfüllen wird. Aber das wird hier gar nicht genannt. Der Engel sagt, weil Zacharias gebetet hat. Er sagt nicht mal, weil deine Frau und du gebetet haben. Es ist Zacharias. Was können wir daraus lernen? Es ist immer wichtig, dass wir auch was lernen sollten. Gebete werden zu Gottes Zeitpunkt erhört und nicht zu unseren. Bitteschön? Und nur von den Männern? Hört nicht darauf. Stimmt nicht. Gut. Das Zweite. Gebete können dann erhört werden, wenn man schon lange nicht mehr für diese Sache betet. Auch das ist es. Ja? Die haben schon aufgehört. weil sie schon im fortgeschrittenen Alter sind. Was nutzt es noch zu beten? Und dann, liebe Männer, betet. In vielen Berichten, wo Kinder zum Glauben kommen, da heißt es, dass es eine betende Mutter war, die nicht aufgehört hat, für das Kind zu beten. Aber wo sind die betenden Väter? Wo sind sie? Bitte, Männer, betet. Was sagt der Engel über dieses Kind? Da heißt es, und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias und die Herzen der Väter umwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ist es nicht schön, wenn man über sein Kind, das noch kommen wird, hören wird? Er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Ich weiß, ihr müsst gehen. So. Ja. Manche Kinder bereiten den Eltern alles andere als Freude und Frohlocken. Ja, ich kenne Menschen, die, wenn sie an ihre Kinder denken, viel Leid tragen. Das gibt's auch. Zacharias bekommt hier eine schöne Verheißung. Das Kind wird nicht nur ein Segen für die Eltern sein, sondern auch für seine Generation. Nicht alle werden sich über seine Geburt freuen, aber viele werden ihm danken. Schön, dass du da bist, dass du dich so hast von Gott gebrauchen lassen. Ich freue mich, dass du geboren bist. Und dieses Kind wird zu einem gläubigen Mann heranreifen, der groß vor dem Herrn sein wird, den Gott gebrauchen kann. Sein Leben wird er ganz nach Gott ausrichten. Ich denke da, wenn das der Zacharias und auch dann später die Elisabeth weiter bedenken, das ist nur schön. Das ist nur schön für sie. Die Aussage über Wein und andere alkoholische Getränke weist auf eine besondere Stelle aus dem 4. Mose 6, Vers 18 hin, also dass er kein Wein und starkes Getränk zu sich nehmen wird. Was steht denn da in 4. Mose 6, 1 bis 8? Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt und als Nazireer für den Herrn zu leben, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haut. Solange das Gelübde seiner Weihe währt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Ja, bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein, er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an seinem Vater und seiner Mutter, an seinem Bruder oder seiner Schwester, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Das Ehepaar, das Gott in der Mitte ihres Lebens gestellt hat, ist sicherlich von dieser Aussage über ihr Kind mit großer Freude begleitet worden. Was uns wichtig ist, wird auch unserem Sohn wichtig sein, können Sie sich sagen. Er wird Gott dienen und Gott wird ihn in seiner Art und Weise oder in einer Art und Weise gebrauchen, wie er unser eigenes Leben so nicht gebraucht hat, ja, die unser eigenes Leben weit übersteigt, unser Sohn. Was wird über das Kind noch gesagt? Gottes Geist erfüllt den Fötus schon im Mutterleib. Dies ist, so wie alles, was Zacharias erlebt, außergewöhnlich. Wir können aber zwei Dinge dabei mitbekommen. Einmal, der Fötus ist ein Mensch, der mit er angesprochen wird. Also es ist nicht irgendwie ein Etwas, das irgendwann mal zu einem Menschen wird. Ja? Denn es heißt ja, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon im Mutterleib. Und es ist nicht üblich, dass ein Mensch grundsätzlich mit dem Heiligen Geist schon erfüllt ist. Deshalb wird dies hier ja auch gesagt. Manche glauben nämlich, dass im Menschen schon so ein göttlicher Funke irgendwie vorhanden wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Ja. Der Mensch ist in Sünden geboren und ist geistlich tot. Das ist der normale Fall. Aber dieses Kind wird für eine große Aufgabe schon vor seiner Geburt von Gott vorbereitet. Was ist denn seine Aufgabe? Auch das wird hier erwähnt. Er wird den Menschen die Möglichkeit geben, ihr Leben in eine neue Richtung zu lenken. Sie werden zueinander umkehren und werden zur Gerechtigkeit umkehren und sie werden zu Gott umkehren. Also dreimal umkehren. Ja. Dann, er wird der Vorläufer von Gott selbst sein. Er wird vor Gott hergehen. So steht das. Ja. Und er wird dafür sorgen, dass seine Generation zugerüstet ist, um Gott zu empfangen. Tja, das alles hörte Zacharias. Und was sagt er? Klasse? Naja. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann. Als ob der Engel es nicht wüsste. Und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Und der Engel antwortet und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias jubelt nicht. Er, der schon jahrzehntelang gläubig war, der die Geschichten von Gott mit seinem Volk sicher auswendig konnte, für den Gott, Engel, Prophetie, Verheißung, der kommende Messias nicht fremd waren, sondern zum täglichen Glaubensleben gehörte. Er glaubte dies nicht. Er zweifelte. Das ist nicht der Zacharias. Woran soll ich das erkennen? Das heißt, gib mir ein weiteres Zeichen, um dann wirklich zu glauben, dass dies stimmt. Als ob der Engel nicht schon Zeichen genug wäre. Übrigens, Maria hatte, als der Engel zu ihr kam, eine ähnliche Frage gestellt. Sie sagte, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Bei ihrer Frage ging es aber nicht um einen Zweifel, sondern um den Weg, wie Gott es bewerkstelligt, dass sie ein Kind bekommt, ohne mit einem Mann zusammen zu sein. Bei Zacharias war es ein grundsätzlicher Zweifel an Gottes Boten und an Gottes Wort. Bei Maria ging es nur um die Frage nach dem Wie, die dann der Engel auch beantwortet hat, aber dazu in einer anderen Predigt. Zacharias zweifelte mit der Begründung, beide sind alt. Kann der nicht all die Stellen im Alten Testament von den alten und kinderlosen Ehepaaren? Sicher. Aber so kann es mit dem Glauben geschehen. Man liest die Geschichten, glaubt sie auch, dass sie so geschehen sind, hält auch für möglich, dass Gott all das tut, aber bei mir persönlich wird dies garantiert nicht zutreffen. Und wisst ihr, das ist Unglaube und das ist Zweifel. Vielleicht noch etwas zum Thema Einbildung und Glaube. Hat sich mir hier aufgedrängt. Zacharias hat nicht sich selbst etwas eingeredet, welches er dann fest geglaubt hat. Nach dem Motto, Gott, du kannst ja alles und du weißt, wie lange ich schon um Kinder gebetet habe und heute oder so, ich glaube fest und so weiter. Verstehen wir? Es gibt auch Wünsche, die wir dann einfach so weitergeben und meinen, das wäre es schon. Man bildet sich etwas ein, was wichtig wäre. Zacharias bekam von Gott direkte Verheißungen. Der Engel kam zu ihm. Er hat sich nicht vorher einen Engel vorgestellt und gebeten, Herr, schenk mir jetzt bin ich gerade im Heiligen und dann könnte ich eine Botschaft von dir haben. Er war überrascht. Es war eine Verheißung und Gott und der Engel hat ihm eine Verheißung gegeben. Alle Verheißungen Gottes gilt es zu glauben, aber nicht den Wünschen, die wir selbst haben. Mit unseren Wünschen können wir zu Gott kommen und ihn bitten. Unser Herr wird dann in seiner Souveränität danach handeln. Das heißt nicht, dass wir nicht wünschen dürfen. Natürlich dürfen wir wünschen. Aber alle Verheißungen, die uns gelten, sind festzuhalten und unser Leben sollen wir darauf stellen. Jetzt die Frage an dich, kennst du denn die Verheißungen, die Gott dir gibt? Vielleicht wäre es mal so eine kleine Fleißaufgabe, so eine kleine Hausaufgabe, Verheißungen, die mich betreffen. Das müssen wir aufschreiben. Ich gehöre dazu. Deshalb gehört diese Verheißung auch mir. Nun, das Staunen. Da Zacharias um einen weiteren Beweis gebeten hat, hat er ihn auch bekommen. Sicher nicht, wie er sich das gewünscht hat, aber er kommt ins Staunen. Aber nicht nur er. Lesen weiter. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihn und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Zacharias wurde mit einem Zeichen versehen, das ihm half, nicht an Gott zu zweifeln. Er lebt nun staunend die Handschrift Gottes in seinem Leben. Die Begebenheit im Tempel hat länger als normal gedauert. Das Volk hat es auch gemerkt, denn es verwunderte sich. Zacharias konnte dann seinen Dienst nicht wirklich zu Ende führen. Er sollte noch den Segen Gottes dem Volk zusprechen, was er aber aufgrund seiner neuen Behinderung nicht konnte. Ja, er blieb ja stumm. Das, was Zacharias außer Sprechen noch tun konnte, machte er zu Ende und ging dann nach Hause. Nun lesen wir noch einige Worte über Elisabeth, seine Frau. Dabei wird auch ihr Leben und Glauben deutlich. Da heißt es: Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Tatsächlich schenkt Gott das Wunder der Schwangerschaft. Aber wie verhielt sie sich? Sie scheute sich und ging 5 Monate nicht in die Öffentlichkeit. Sie musste erst auch damit zurechtkommen. Das ist alles neu. Das muss man erst mal verarbeiten. Dieses Wunder auch. Sie als alte, aber unerfahrene Frau muss sowohl das Wunder als auch die ganz neuen Umstände erstmal verdauen und sich daran gewöhnen. Und was noch hinzukam, sie konnte über die ganze Sache der Schwangerschaft mit ihrem Mann nicht reden. Na gut, sie kann schon reden, aber er konnte ihr nur zurückschreiben und Männer schreiben nicht so gern. Okay. Das macht man den ganzen Tag. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich verallgemeinert, also ich schreibe nicht so gern. Gut. Aber in dieser Zeit der Absonderung von den Menschen, der Menschenscheu, lobt sie Gott, freut sich und staunt über Gottes Handeln. Gott hat sie angesehen. Das hat sie da bei der Schwangerschaft gemerkt. Sie ist ihm wichtig. Er hat an ihr wunderbar gehandelt und die lange Not gewendet. Dies geschah an einem Zeitpunkt, an dem sie es niemals mehr geglaubt hätte, dass es überhaupt noch kommt. Und auch sie kam damals aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wir haben heute das Thema Glauben, Zweifeln, Staunen. Ist dein Glaube, wie bei Zacharias, schon zur Routine geworden? Kann Gott wirklich noch in dein Leben hineinsprechen und dich neu ausrichten? Pass auf die Zacharias-Falle auf. Hast du Zweifel, dass Gott noch etwas mit dir vorhat? Kann ja sein, bist vielleicht schon 20, 30 Jahre oder noch länger gläubig. Und das geht so eins nach dem anderen weiter, dass Gott noch etwas Neues mit dir vorhat. Dass er dich für sein Reich noch an einer ganz anderen Stelle gebrauchen möchte. Bist du schon in deiner kleinen Welt gefangen und hast keine Hoffnung auf Gottes Handeln? Geglaubt wird ja. Ja. Verstehen wir? Bitte geh bewusst den Weg mit deinem Gott. Beginne den Tag mit einem erwartungsvollen Gebet. Das rate ich einfach. Herr, was wirst du mir heute zeigen? Ich will gespannt sein auf dein Wirken. Ich will offen sein für dich. Ja. Wo kann ich ein Segen für die Menschen sein? Wo wirst du mich gebrauchen? Ich gehöre doch dir. Wer sich in Bewegung setzt, kann von Gott leichter bewegt werden. Sage ich einfach mal so. Wer bewusst nachfolgt, wird leichter geführt. Bei Zacharias war das nicht so. Er konnte aber auch durch das starke Eingreifen Gottes in seinem Leben staunen. Aber das muss bei dir ja nicht so sein. Gehe gerne und gleich den Weg Gottes. Er wird dich führen und du wirst immer wieder ins Staunen gebracht werden. Amen.